kann mir fast vorstellen, dass Uli da ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Wenn man sich so sicher ist in dem, was man tut, kriegt man noch mehr Hate. Weil das die Leute total irritiert, dass man so unbeirrbar ist, dass man sagt, ja, schrei mich halt an, ich mach's weiter. Ich weiß, dass es gut ist, was ich mache. Es ist wichtig.
Ihr hört den Digital Pacemaker Podcast mit Uli Oehrnig und mit Markus Kuckers. Lieber Uli, ich begrüße dich und bevor du über das Wetter reden möchtest, habe ich heute eine ganz besondere Sache entdeckt. Und zwar habe ich gesehen, dass unsere liebe Ex-Kollegin von Vodafone, die Heide Baumann, im Kontext von künstlicher Intelligenz und Daten was gepostet hat, nämlich das tolle Zitat, "When everyone zicks, you should zack." Und ich habe gesehen, dass du das geliked hast. Mhm. Und da wollte ich dich doch mal fragen, was bedeutet das denn eigentlich für dich?
Also zwei Dinge, ne? Also im Moment erleben wir ja einen KI-Hype, ne? Alle rufen KI, wir brauchen KI und keine Ahnung was, ja? Und das ist das Sick, ja? Also wo der Hype gerade hingeht. Und das Sack ist, erstmal nachdenken, wofür brauche ich es denn? Und habe ich eigentlich die Daten, die ich brauche, um das sinnvoll einzusetzen? Und das ist eher das Sack. Und deswegen hat mich das sehr angesprochen und deswegen habe ich das auch geliked, lieber Markus.
Das passt aber auch zu unserem heutigen Thema. Wir wollen nämlich darüber sprechen, wie man ein System verändern kann, ohne eine eigentliche Machtposition. Wir haben ja viel in Konzernen gearbeitet, deswegen kennt man das ja mit dem Thema, habe ich denn eigentlich das Mandat? Und sprechen wollen wir heute dazu mit Katja Diehl. Katja Diehl hat Literatur, Medien und Sozialwissenschaften studiert und war in leitenden Positionen in Kommunikation und Marketing bei Hellmann Worldwide Logistics, den Stadtwerken Osnabrück und Fielmann tätig. Heute arbeitet sie selbstständig als Beraterin, Autorin und Speakerin. Mit SheDrives Mobility setzt sie sich für eine inklusive, klimagerechte und menschenzentrierte Mobilität ein. In Vorträgen, Büchern, Medien und als politische Impulsgeberin. Vor kurzem hat sie ein Kinderbuch veröffentlicht, das die Zukunft der Mobilität aus der Perspektive der nächsten Generation erzählt. Liebe Katja, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir wollen über das Thema sprechen, kann man ein System ohne Machtposition verändern? Und dazu haben wir, wie immer bei uns, wie das so üblich ist, drei Thesen vorbereitet. Und zwar zum einen, die Mobilitätswende ist weit mehr als ein technischer Umbau. Sie ist eine Frage von Gerechtigkeit, Teilhabe und Haltung und kann nur gelingen, wenn wir Mobilität endlich vom Menschen ausdenken, nicht vom Auto. Dann wollen wir besprechen, Zukunft beginnt im Kopf. Deshalb brauchen wir neue Geschichten über Mobilität, die schon Kinder stark machen. Dein Kinderbuch entwirft eine Welt, in der sich niemand verändern muss, um mobil zu sein, weil die Welt sich verändert. Und zu guter Letzt, man braucht keine klassische Machtposition, um ein System zu verändern. Veränderung entsteht, wenn Menschen Haltung zeigen, sichtbar werden, Narrative prägen und nicht auf Erlebnis warten, um Verantwortung zu übernehmen. Uli, erste Frage an dich. Du hast selbst Kinder, nicht einen Enkel. Wie würdest du ihnen heute Mobilität erklären und wie glaubst du, wird sich das Bild für sie radikal ändern in der Zukunft?
Du, das ist eine sehr spannende Frage. Und da ich jetzt mittlerweile zwei Enkel habe und da schon immer viel erklären muss, und ich denke mal, die Katja kennt das auch, ist Mobilität erstmal für mich eine ganz klare Sache, wie komme ich von A nach B und kann damit logischerweise meine Freizeit gestalten, meine Freunde treffen und B, ja. Und aber auch das so freiheitlich zu gestalten, ja, dass ich irgendwie nicht auf andere angewiesen bin. So, wenn ich jetzt mal gucke, was wir alles können, ne? Also die erste Mobilität fängt an, zu Fuß zu gehen, ne? Also tick, tick, tick. Das ist, denke ich mal, was wir alle können, ja. Das fängt schon mit dem Aufwachsen an, das ist auch sehr leicht, Kinder zu erklären. Dann kommt das Fahrrad, Laufrad, dann kommen heute noch Autos, Busse, Züge, Flugzeuge und so weiter und so fort. Und ich sehe schon bei meinem Neffen, der ist jetzt mittlerweile 18, ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Markus, als wir aufgewachsen sind, war das Erste, was wir haben wollten, um Freiheit zu genießen, ein Führerschein, dass wir uns in ein Auto setzen können und fahren. Wenn ich heute mit Jonas spreche, das ist mein Neffe, ja, der sagt, ja, ich mache irgendwann mal einen Führerschein, aber ist jetzt im Moment nicht so wichtig. So, dann sage ich, wie kommst du denn von A nach B? Das ist ja, Papa fährt mich, ja, und dann nehme ich halt den Zug und dann mache ich halt das. Und dann sage ich, okay, gut. Also siehst halt, dass gewisse Dinge sich komplett verändern, ja. Und ich glaube halt auch, dass die Zukunft der Mobilität halt neu gedacht werden muss, ja. So, dass du im Prinzip von Anfang an, also ich bin ja ein großer Tech-Freak, ne? Also ich denke auch immer an autonomes Fahren, also Level 5, also kein Eingriff mehr. Da ist kein Fahrer mehr, da ist kein Lenkrad mehr, da ist kein Gaspedal mehr. Du kannst Fahrzeuge abrufen, wann immer du willst, brauchst auch keinen Führerschein mehr und wirst von A nach B geführt, ne? Und das sind halt so Dinge, die uns halt auch in der Zukunft helfen, ein Stück weit, ich sag mal, einerseits den ganzen Schrott von der Straße zu kriegen und B, halt auch, ist halt auch mal, wenn man ja einschaut, auch mal ökologisch und ökonomisch auf solche Dinge schaut, wie ein Auto. Du fährst von dem von A nach B, dann die meiste Zeit ist Liegezeit, ne? Das Ding steht einfach still. Da passiert nichts, ne? Und also daher denke ich mal, das wird neu gedacht werden müssen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft alles bringt. Liebe Katja, ich bin super glücklich, dass du heute dabei bist. Und ich habe natürlich auch eine Frage für dich mitgebracht, ne? Du bist ja eine wirklich seit Jahren eine klare Stimme zur Mobilitätswende in Deutschland. Was treibt dich heute da noch genau zu an? Und bist du nicht schon müde mit der Stimme oder?
Also erstmal möchte ich Markus für den Pitch danken. Ich glaube, wenn der Podcast draußen ist, dann hole ich mir deine Beschreibung, weil das war fast ein Pitch-Deck für meine Arbeit. Und das ist natürlich eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Also man könnte die Entwicklung, die ich genommen habe, natürlich großartig romantisieren. Ich könnte Bücher darüber schreiben. Ich habe den Sinn des Lebens gefunden oder wie auch immer. Aber in deiner Frage, Uli, schwingt ja schon so ein bisschen mit, dass du ahnst, dass es nicht nur ja Blumenpflücken ist, was ich da mache, sondern im Gegenteil auf große Reaktanz, auf große Ignoranz, auf große Diffamierung auch stößt. Und Menschen sind immer ganz entsetzt, wenn sie hören, dass ich in der Woche mehrere Morddrohungen bekomme. Also ich finde es immer total spannend, weil ich bin ja die Solo-Selbstständige aus Hamburg-Eimsbüttel. Also was soll ich denn tun? Also ich werde auf eine komische Art und Weise überhöht. Aber ich hinterfrage natürlich ein System, an das wir uns alle gewöhnt haben. Und schön, dass du die Geschichte von deinem Neffen geteilt hast, weil ich habe selber in meinem Podcast gestern Stefan Karsten zu Gast gehabt, der ist Zukunftsforscher. Und er hat gesagt, weißt du was, Katja, ich mache das jetzt. Ich verkünde hiermit und heute, er hat das Generation Scooter genannt, hat so ein bisschen am E-Scooter aufgehangen. Er meinte, jetzt kommt diese Generation, die wird nicht mehr verstehen, dass wir Sachen besitzen mussten, sondern die haben Handy in der Tasche, haben ihre Apps, gucken nach dem Regenstand vielleicht oder keine Ahnung was und sagen, okay, dann nehme ich jetzt das, dann nehme ich jetzt das. Und die holen sich vielleicht sogar einen hochgetunten Wagen fürs Wochenende, um zu cruisen. Aber die haben ein ganz anderes Verständnis von Mobilität, Bedürfnisbefriedigung. Genau was du sagst, von A nach B kommen. Und die gucken auch ziemlich genau mittlerweile auf die Kosten und auf die Zeit und auf das, was aus dem eigenen System gezogen wird. Und deswegen, natürlich war ich, vor 2 Jahren habe ich Interrail gemacht, auch in all diesen Städten, Paris und so weiter, ne? Da ist eine große Lässigkeit. Also da hast du Business-Typen im Anzug, die sich das Leihrad aufschließen, um dann zum Bahnhof zu fahren. Du bist in einem Schwarm von Fahrradfahrenden, Scooterfahrenden. Also das ist wie ein neues Lifestyle-Gefühl. Du bist die Mehrheit in Paris. Also Stefan hat gestern berichtet, dass der Umweltverbund, das ist ja alles außer privates Auto sozusagen, 96% hat in Paris in bestimmten Bereichen. Also irre, was Anne Hidalgo da als Oberbürgermeisterin gemacht hat. Und ich habe leider das Pech, nicht in Paris zu leben, sondern in einem Land, wo wir uns hochgradig abhängig gemacht haben von einer Autoindustrie. Also wir haben ja die Solarenergie vom Hof gejagt. Wir waren mal Weltmarktführer in Sachen Batterien. Manche Ältere unter uns kennen vielleicht noch den Namen Varta. Also eigentlich haben wir die Technologie, die jetzt gerade wichtig ist, nicht mehr im eigenen Land. Das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, wenn nicht mein Antrieb so groß wäre, es für andere zu verbessern, ich würde schon längst, weiß ich nicht, Cupcakes auf Insta oder so. Ich kann nicht backen, aber. Also das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich mehr Ruhe hätte und nicht so einen Stress. Aber diese Ungerechtigkeit treibt mich an und diese Ungerechtigkeit beginnt lokal. Aber genau was du gesagt hast, Uli, sie ist natürlich global. Es ist Ressourcenverschwendung. Es ist Staatsgeldverschwendung. Es ist Flächenversiegelung. Und diese ganzen Facetten treiben mich an und es macht natürlich bei Zeiten auch Spaß, für Menschen mit Behinderung die Stimme zu sein, für Menschen, die nicht viel Geld haben, die Stimme zu sein. Weil wir drei, die wir hier sitzen, sind hochgradig privilegiert. Und wir haben meiner Meinung nach eine Verantwortung, für andere zu sprechen, die in diesen Räumen der Macht nicht stattfinden.
Du hast eben von den Generationen gesprochen. Ich bin ja 83 geboren und meine Mutter sagte immer, mein erstes Wort wäre Auto gewesen. Das hat sich nicht übersetzt in einen Autofreak, sondern machen wir eigentlich tatsächlich gar nicht so viel daraus. Lass uns über das Thema Mobilitätswende sprechen. Und was ist denn für dich eine echte Mobilitätswende? Und geht es dabei nur um Verkehr oder weitaus mehr?
Für mich ist vor allen Dingen ganz interessant, natürlich, wie könnte ich darüber schweigen, der Freiheitsbegriff. Weil ich eine Autoabhängigkeit nicht als Freiheit empfinde. Also die Menschen lesen mich ja immer als die junge, gesunde Hamburgerin. Alles drei stimmt nicht, weil ich auch sehr viel im ländlichen Raum bei meinen Eltern bin, die aufgrund von Krankheiten, die überraschend ins Leben kamen, in einem autoabhängigen Bereich ihr Häuschen gebaut haben. Die wollten natürlich irgendwann mal irgendwo hinziehen, wie es alle da machen. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil Schicksalsschläge immer mal ins Leben kommen können. Und mein Bruder macht jetzt die Vollzeitpflege. Also großartiges Role Model für mich. Er hat sich entschieden, weil er sich auch vorstellen kann, da irgendwann zu leben, Vollzeit sozusagen, für die beiden da zu sein, sie zu Ärztinnen zu fahren mit dem Auto. Und das ist für mich natürlich das Persönlichste an der ganzen Geschichte, die ich so habe, weil ich hätte es meinen Eltern gegönnt, die ja also die Kriegs- und Nachkriegsgeneration sind und viel im Wiederaufbau dieses Landes auch gewirkt haben, dass sie im Alter auf eine Mobilität treffen, die sie mitnimmt. Gibt's im Ländlichen aber nicht. Und die Dinge gab es aber. Und das ist immer so ein bisschen, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, da komme ich mir schon so ein bisschen vor, wie Oma erzählt vom Krieg. Aber da, wo meine Eltern leben, gab es einen kleinen Supermarkt, einen Kiosk, einen Café, also wo man sich auch einfach zufällig begegnen konnte. Und ich habe vor dem Haus gespielt. Das findet nicht mehr statt. Und das ist sowas, wo ich merke, dass, ja, beginnend bei den Jüngsten, denen die Freiheit genommen wird, du siehst da keine Kinder, sondern die sind in den Autos, weil es draußen so gefährlich ist wegen der Autos. Also Eltern sind ja sowohl Teil des Problems, aber auch Opfer des Systems. Und ich glaube auch, und das ist eine These, die mir immer so ein bisschen übel genommen wird, ich glaube auch, dass wir diese sogenannten dritten Orte verloren haben. Also dritte Orte ist etwas, wo zwischen der Arbeit und dem familiären Leben Orte existieren der Begegnung. Also für mich etwas sehr Demokratiestärkendes. Starbucks war so die erste Kommerzialisierung von diesen dritten Orten, weil Starbucks wurde super gemütlich gemacht. Es gab keine Kaffeekultur in den USA und dann wurden da so abgeranzte, aber eigentlich neue Sofas hingestellt und da hat man sich getroffen, aber du musst einen Kaffee kaufen. Und auch nicht gerade den billigsten Kaffee, den es gibt. Und da, glaube ich, haben wir in der Phase des Wiederaufbaus, aber auch in den 60er Jahren, in der autozentrierten Planung sehr viel zerstört, was schnelle Erreichbarkeit von Dingen des täglichen Bedarfs angeht. Und das ist aber auch die Hoffnung und die Zuversicht, die ich habe. Dadurch, dass wir das gestaltet haben, können wir es ja auch wieder anders gestalten. Also es ist ja etwas, was wir entscheiden können, wo wir sagen können, Mobilität ist etwas, was Automobilität geworden ist. Und vielleicht denken wir es jetzt einfach mal anders. Und ich weiß nicht, wie ihr so lebt. Ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, habe ich schon gesagt. Ich gehe nie auf die andere Straßenseite, obwohl es ein Wohnviertel ist, weil da stehen halt zwei Reihen geparkte Autos und das fahren Autos. Und da sagt mein Kopf, nee, Katja, die Straße ist Lava, bleib mal auf der Seite, wo es sicher ist. Und in meinem Wohnviertel siehst du zum Beispiel keine Menschen mehr mit Rollstuhl, weil die Gehwege so schmal geworden sind, auch durch die immer größer werdenden Autos, sodass du auch Menschen, die eine Behinderung haben, eigentlich ins Auto drängst. Und deswegen ist für mich Mobilität etwas, wo ich selber nicht geahnt habe. Vor 10 Jahren hätte mich jeder fragen können, ich hätte nie gedacht, dass der Verkehrssektor bis heute stagnierende Emissionen auf dem 90er-Jahre-Bereich, ja, 1990, ist immer noch in den Emissionen. Und es gibt mittlerweile Studien, wenn das so weitergeht wie bisher, wird der Verkehrsbereich der größte Emittent werden. Und ich hätte jede Wette, also Gebäude, Industrie, das wäre so meins gewesen, wo ich dachte, oh, das ist echt eine große Aufgabe. Aber die Industrie hat schon 40% des Zielfahrers erreicht, weil die ganz pragmatisch drauf gucken, was ist denn die billigste Energie? Wie mache ich mich unabhängig? Kann ich vielleicht sogar Energie selbst erzeugen? Und deswegen ist natürlich dieses Mobilitätsthema sehr viel größer. Und natürlich ist auch das Auto für manche Safe Space, für manche der einzige ruhige Ort zwischen Familie und der Arbeit. Es gibt Studien aus Amerika, dass Männer ja, ob bewusst oder unbewusst, in Staus fahren, um einfach mal Ruhe zu haben und nach Hause zu kommen, wenn die Kinder schon schlafen. Also es sind halt viele Dinge in diesem Auto manifestiert, wo es kein Substitut geben wird. Und diese Substitute müssen wir schaffen, indem wir die Verdichtung des Alltags entzerren und ja, Menschen einfach wieder Zeit schenken. Also das ist für mich die Währung der Zukunft, Zeit für die richtigen Dinge zu haben, wo wir wirklich gerne, ja, diese ganze, also wir haben halt nur ein Leben. Ich glaube nicht an Wiedergeburt. Und würde halt gerne für die verschiedenen Lebensphasen, die es so gibt, Kinder großziehen ist eine Lebensphase, ne? Dann ohne Kinder leben und dann vielleicht Menschen aus dem Leben auch begleiten in einer wertschätzenden Art und Weise. Und natürlich spielt Mobilität da ganz viel rein.
Ich habe ja auch das große Glück, mitten in der Stadt zu wohnen. Ich wohne in wunderschönen Köln, was auch lange Zeit nicht so als die Fahrradstadt berühmt war. Aber ich wohne in Köln-Ehrenfeld. Das hat man national ja auch ein bisschen mitbekommen. Hier gab es dieses berühmte Verkehrsexperiment, die Venloer Straße, eine große Einkaufsstraße, zu einer Einbahnstraße zu machen. Und das war lange Zeit wirklich ein riesengroßes Problem. Rechtlich hat man es aber irgendwann hinbekommen, gemacht. Und es gab unglaublich viel Widerstand. Und jetzt ist es so und alle sind tatsächlich total glücklich. Und die Leute, die gedacht haben, dass das Problem wird für die Einzelhändler, dass dann weniger Leute kommen, die sind mittlerweile eines Besseren belehrt, weil die Aufenthaltsqualität ja viel besser geworden ist. Und es ist einfach ein viel schönerer Raum jetzt. Und es gibt hier auch eigentlich genug Parkplätze vor allem unter der Erde, wo man dann auch sein Auto hinbringen kann. Die müssen halt eben nur genutzt werden. Ich weiß nicht, Uli, wie ist das Mobilempfinden bei dir und deines Umfeldes?
Also ich wohne ja im ländlichen Bereich, ja. Also wir wohnen in so einer 6000 Seelengemeinde, ja. Wir haben Gott sei Dank noch Lebensmittelladen, wir haben auch Bäckerei noch. Ich kann mit meinem E-Scooter zur Bäckerei fahren, wenn ich will, und morgens meine Brötchen holen und wieder zurückfahren. Das ist weitgehend noch ganz gut. Ich sehe aber zwei Dinge, Katja, die du auch beschreibst. Das eine Thema ist, dadurch, dass die Menschen aus diesen ländlichen Bereichen irgendwie zu ihrem Arbeitgeber kommen müssen, ja, siehst halt immer mehr Autos, ja, und du siehst halt immer mehr Menschen, die abends selbst bei uns suchen, um einen Parkplatz zu finden, ja, wo ich dann sage, okay, das ist ja irgendwie doof, ist ja voll, komplett verschwendete Lebenszeit. Das Zweite, was ich halt logischerweise erkenne, jetzt, wo ich arbeite im Moment gerade viel in Amsterdam und in den Niederlanden, ja, und helfe da einem Unternehmen in der Transformation. Und da sehe ich halt, morgens ist fast alles mit dem Fahrrad unterwegs, ja, und du siehst halt auch so Amsterdam, die Stadt will eigentlich gar keine Autos in der Stadt haben. Ja, also wenn du mit deinem Auto doch in die Stadt musst, zahlst du horrende Parkplatzgebühren, horrende. Ja, also ne, 9 Euro die Stunde. Also da denkst du dreimal drüber nach, ob du überhaupt dein Auto anfasst. Ja, und ich glaube, es muss solche Anreize gesetzt werden, damit so diese Transformation stattfindet. Und Katja, ich kann 100% nachvollziehen. Das ist auch immer mein Reden bei Transformation. Das ist wie bei einem Masseur, wenn der in den schmerzenden Muskel reinfasst, ja, dann bist du erst in der Transformation. Wenn keiner was sagt, wenn alle das super finden, dann ist das keine Transformation.
Ja, und das ist natürlich die Frage, die meisten Leute stehen ja morgens mit einer guten Intention auf und wollen ja, dass es gut wird, dass Dinge gelingen, dass auch Veränderung gelingt. Woran scheitert das denn jetzt in Sachen Mobilität, wenn du, Katja, was sind da so deine Gedanken?
Also ich glaube, da sind die Arbeiten so unterschiedlich, die Themen sind, die Uli und ich haben, relativ ähnlich. Es gibt Spurrillen, es gibt Routinen. Und ich habe sehr oft Maren Urner, die ist Neurowissenschaftlerin, also die guckt ins Gehirn und die sagt halt, unser Gehirn ist einfach mit dieser ganzen Entwicklung nicht mitgekommen. Also das war einfach zu schnell, das ist, also die Generationen, die jetzt nach uns dreien folgen, die können da ganz anders mit umgehen. Letztens saß ich neben einer Person, ich glaube, der hatte 8 Chatprogramme auf und also ich habe nur noch beim Zugucken wurde mir schwindelig. So, da habe ich gemerkt, oh, jetzt fühle ich mich doch vielleicht mal älter. Aber das ist natürlich etwas, was wir ja versäumt haben. Für mich ist Digitalisierung gar nicht unbedingt ein technisches Thema, sondern es beginnt im Kopf. Digitales Mindset, also das ist eine Voraussetzung. Und was du eben gerade auch schon gesagt hast, Uli, Hype, ja, das ist ganz schlimm, diese Technikgläubigkeit zu sagen, da kommt jetzt irgendwann dieses autonome Fahren. Und es gibt Menschen, die sich mit autonomem Fahren seit 30 Jahren beschäftigen und die sagen, autonomes Fahren kommt seit 30 Jahren in 2 Jahren. Also ich habe überhaupt kein Problem, dass es irgendwann so sein wird, dass es das gibt. Und gerade im ländlichen Raum und in der Logistik sehe ich da ganz großartige Möglichkeiten, dass nachts zum Beispiel, wenn nicht so viel persönlicher Verkehr ist, in dem Sinne, dass Leute von A nach B müssen oder so, dass da einfach Paketlieferungen im ländlichen Raum, dass man zum Beispiel auch Dinge wieder zurückholt, wie den Postbus. Also es klingt jetzt total unsexy, aber wir hatten mal einen Postbus, der hat sowohl Fahrgäste als auch Waren transportiert. Der hat da hinten eine Europalette. Das ist in den skandinavischen Ländern immer noch Usus oder auch die Hurtigruten. Ne, das ist ja eine Schiffsverbindung im skandinavischen Bereich. Wenn da die aufgrund der Wetterlage gerade im Winter die Straßen nicht befahrbar sind, dann ist das, wo Fahrgäste und Logistik immer noch laufen. Und ich glaube, dass wir einfach Gewohnheitstiere sind, dass unser Alltag so unglaublich komplex geworden ist und dass wir uns nicht jeden Morgen hinsetzen und sagen, Schatz, wie machen wir denn heute unsere Mobilität? Sondern wir sind froh, wenn wir eine Routine gefunden haben. Und da sind natürlich, und das ist, glaube ich, auch so ein Triggerpunkt, viele Privilegien im Raum. Also ganz viele Menschen können sich kein Auto mehr leisten, können sich keinen Führerschein mehr leisten. Das sind mittlerweile mehrere tausend Euro. Und da hat unsere Regierung in der Verhandlung vom Koalitionspapier überlegt, ob es nicht einen Zuschuss für Führerscheine gibt. Und das finde ich einfach unsäglich. Weil was ist mit den Leuten, die genau was Uli ja gesagt hat, die einfach keinen Führerschein machen wollen erstmal, die vielleicht ein geiles E-Bike haben wollen oder die irgendwie sich anders oder ein Mobilitätsbudget. Und da habe ich leider manchmal mit Menschen zu tun und das sind leider meistens auch Männer, die denken, das hier ist meine Mobilität, die funktioniert sehr gut und die müssen wir doch nicht verändern, weil alle anderen sind bestimmt auch so mobil. Stimmt nicht. Und da hilft es sehr, und das ist ja immer dieses, die Krankenpflegerin im ländlichen Raum muss noch zur Arbeit kommen. Ja, sprech mal mit der Krankenpflegerin im ländlichen Raum. Die sagt dir nämlich, nach einem 24-Stunden-Dienst hätte ich eigentlich ganz gern einen Bus, der mich nach Hause bringt, weil ich bin total übernächtigt. Es kann eine entspannte Schicht gewesen sein. Es kann aber auch etwas sein, wo irgendein Massenunfall war oder was auch immer. Eigentlich sollte ich da nicht mehr Auto fahren. Und da habe ich im ersten Buch, was ich geschrieben habe, auch eine Person, die musste ich anonymisieren, weil sie gesagt hat, ich möchte nicht, dass Leute wissen, wer ich bin. Die aber gesagt hat, ich bin Anästhesieschwester und ich hatte auch schon Sekundenschlaf. Also ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich nach Hause fahre, dass ich gefährliche Situationen erzeuge. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil ich keine Alternativen habe. Und das ist diese Autoabhängigkeit von Menschen. Und wenn man dann auf die realen Kosten von Autos guckt, die sich kein Mensch anguckt, also selbst der ADAC sagt, dass Menschen das immer unterschätzen, die Schätzungen gehen auf ein Drittel der realen Kosten plus der Zeit, die es auch kostet. Aber das ist ein System und da ziehe ich meinen Hut vor der Lobbyarbeit der Autoindustrie, von der PR-Arbeit der Autoindustrie. Es ist so ein bisschen der Marlboro-Man, ne, in der Kinowerbung, wo ich immer gedacht habe, warum ist er jetzt mit seinem Pferd in der Wüste und muss eine rauchen? Aber es war halt irgendwie so ein Symbol von Freiheit und keine Ahnung was. Und das Auto ist total überhöht worden. Das Auto ist jenseits von Effizienz. Das Auto ist jenseits von einem Produkt, was es alleine schaffen würde auf dem freien Markt. Und da sind viele Dinge passiert. Also selbst die Ampelregierung hat ja keine fossile Autosubventionen abgeschafft. Im Gegenteil, jetzt sollen sogar bis 100.000 Euro Dienstwagen gefördert werden. Wo ich so denke, wer sich das leisten kann, braucht, glaube ich, keine Förderung. Und wir brauchen eigentlich, und das habe ich auf einem Panel beim TÜV gelernt, dass ein großes Problem tatsächlich die Menschen sind, die gerade noch so sich ein Auto leisten können, die manchmal sogar 2-3 Jobs haben, um ihr Leben zu gestalten, die unfassbar problematische Ronden fahren, die ganz viel Abgase produzieren. Wenn wir in diese Zielgruppe reingegangen wären, hätten gesagt, euch stellen wir kleine Elektroautos zur Verfügung, hätten wir eine ziemliche Emanzipation gehabt. Aber wir kümmern uns so ein bisschen um die vielleicht gar keine Hilfe brauchen und das ist ein Problem.
Nun hast du ein Kinderbuch zum Thema Mobilitätswende geschrieben, in dem ein Zukunftsbild ja, gezeichnet wird. Ich hatte das hier auf dem Tisch liegen und am letzten Wochenende hat so ein Freund das mal durchgeblättert. Der wohnt ja auch in Ehrenfeld, das heißt durchaus auch so die hippe Bubble. Und der meinte so, wow, 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 wow. Da sind aber auch so alle Sachen drin, die so einen alten Mann auch richtig triggern können, so was da so gezeichnet ist. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, welche Botschaft hat dein Buch und was war deine Motivation, so ein Buch zu schreiben?
Das Buch kam raus und innerhalb von 5 Minuten hatte ich 4 Ein-Sterne-Bewertungen bei Amazon. Und das machen Leute ja ganz bewusst. Das sind meine Hater. Weil wenn du bei Amazon diese Bewertung bekommst, wenn ein Buch rauskommt, wirst du runtergerankt. Ne? Also es ist einfach keine Algorithmus.de. Ne? Und da wissen die Leute natürlich mit umzugehen. Aber bei aller Bitterkeit, ich musste so lachen, weil eine Person hat behauptet, das Buch traumatisiert. Eine Person hat behauptet, ja, das ist aber jetzt alles sehr ideal. Ich weiß nicht, welche Kinderbücher ihr gelesen habt. Ich hatte ein Kind, was Pferde heben kann. Ich hatte die Raupe Nimmersatt. Ich hatte das Sams. Also Kinderbücher sind doch etwas, was Fantasie anregen soll und was nicht in der Realität spielt, sondern was irgendwie Möglichkeitsräume eröffnet. Und ich habe mir einfach herausgenommen, die ideale Welt zu zeichnen. Eine Mini-Utopie, die aber gar nicht so unrealistisch ist. Und ich finde die Kritik sehr erstaunlich, weil ich ja sogar urbane Räume und ländliche Räume betrachte, weil dieses Kind in der Zukunft ja auch überhaupt nicht versteht, was es so, also um das jetzt kurz zu beschreiben, es gibt ein Kind in der zeitnahen Zukunft, das findet Fotos, wo Kinder mit Warnwesten in Zweierreihen laufen, geht zu seinen Eltern und fragt, also was ist denn das? Und warum waren die Sachen, wo Kinder gespielt haben, umzäunt? Und warum durften die nicht direkt vor der Straße spielen? Und ja, warum wurden Kinder in Autos gebracht und immer nur ein Kind pro Auto? Und die Erwachsenen, und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn Kinder immer warum, 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 irgendwann sagt man so, ja, war halt so. Weil man überhaupt kein Argument hat. Und das ist für mich, also ich bin dieses Kind im Sinne von, der Kaiser ist doch nackt. Also dieses Märchen, wo gesagt wird, ja, hier, wer die Kleider vom Kaiser nicht sieht, der ist nicht geeignet, ein Land zu führen, der ist nicht geeignet, die Visionen zu teilen. Und dann kommt ja dieses Kind, alle Erwachsenen applaudieren und sagen, boah, schöne Kleider, aber eigentlich läuft der Kaiser ja nackt. Und dieses Kind spricht halt die Wahrheit aus. Und ich glaube manchmal, dass Kinder mehr fragen dürfen, dass man Kindern mehr erlaubt, Dinge zu hinterfragen. Ich habe aber festgestellt, weil ich für das erste Buch auch Kinder interviewt habe, wie schwierig es Kindern fällt, sich die Welt anders zu denken, weil die werden ja groß in dieser Welt. Also die haben diese andere Welt ja gar nicht mehr kennengelernt. Und dann habe ich immer gesagt, stell dir die Welt so vor, wie du sie gerne hättest. Da habe ich mich immer gefragt, auch ohne geparkte Autos, ja, das darfst du dir auch vorstellen. Auch ohne Autos, die fahren, ja, auch das darf es geben. Und dann allmählich haben die angefangen, sich das zu entwickeln und haben gesagt, der eine hat sogar gesagt, dann, ich glaube, ich will Bürgermeister von Berlin werden, weil dann würde ich dafür Sorge tragen, dass es Kindern gut geht. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich möchte Fahrrad fahren, aber ich bin gar nicht so im Fokus von dem, was in Berlin so passiert. Und Mathilda, die mein Kinderbuch gelesen hat mit ihrer Mama, die will auch Bürgermeisterin werden, weil sie sagt, ich möchte das so haben wie Hope, das ist ja mein Kind. Und ein anderes Kind fährt jetzt immer mit der Mama durch die Gegend und wenn es ein Lastenrad sieht, sagt es, ah, das ist ja genau wie bei Hope, guck mal, cool. Also ich glaube, Kinder sind manchmal ein sehr leichter Zugang, natürlich auch zu den Eltern. Es wird mir geschildert, dass die ganz tolle Diskussionen auch haben aufgrund des Buches. Und ganz ehrlich, Utopien sind doch kein 1:1 Pfad, sondern jeder kann sich da was rauspicken. Und bei mir sind halt auf allen Dächern Solarpaneele. Bei mir sind halt Straßen autobefreit, aber die Dame, die eine Behinderung hat, fährt noch ein kleines elektrisches Auto, hat einen Behindertenparkplatz. Also es ist für alle gesorgt. Und ich finde es super schade, diese Kritiken zu bekommen, die mich am Anfang auch ein bisschen verletzt haben, gebe ich zu, weil ich manchmal das Gefühl habe, wir haben uns einfach ja verboten, in Alternativen zu denken und einfach mal wirklich die Systemfrage ein bisschen zu stellen. Also das ist bei Uli in der, also die Systemfrage in der IT ja auch das, ne? Nicht sofort auf den Hype gehen, genau was du sagst. Einfach mal innezuhalten, Schritt zurückzunehmen und zu sagen, macht das jetzt wirklich Sinn? Ein Freund von mir, Raul Krauthausen, der sitzt im Rollstuhl, der hat so einen ganz tollen Satz gesagt, wenn ihr die Smart City auf dem aufbaut, was die City von heute ist, dann bleibt die für mich dumm, weil sie mich nicht mitdenkt in meinen Bedürfnissen. Und wenn wir jetzt doch schon durch die Klimakatastrophe gezwungen sind, Dinge anders zu denken, da hatte ich halt große Hoffnung, dass die Veränderung passiert. Denn die Mobilitätswende macht auch ohne Klimakatastrophe Sinn als ein großes soziales Gerechtigkeitsprojekt.
Jetzt würde ich dich gerne mal in die Fußstapfen von Herrn Dobrindt, Herrn Scheuer, Herrn Wissing setzen. Du wärst mal Verkehrsministerin der Bundesrepublik Deutschland. Also nicht nur Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin, sondern die ganz große Etage. Was wären denn die ersten 1, 2, 3 Dinge, die du verändern würdest in dieser Rolle, damit die Utopie, die du da gezeichnet hast, nicht Wirklichkeit wird, aber wir der vielleicht ein ganzes Stück näher kommen?
Alle Autosubventionen weg. Weil das ist für mich etwas, also was ich 2025 überhaupt nicht mehr verstehe. Wir haben unglaubliche Gelder. Also die externalisierten Kosten von Autoverkehr, das hat die Allianz pro Schiene rausgefunden, ist ein 3-stelliger Milliardenbereich. Will heißen, egal ob wir ein Auto haben oder nicht, wir zahlen ein in diese Solidargemeinschaft Autoverkehr. Und da ist jetzt ein kleiner Downer, es sterben 8 Menschen am Tag. Jeden Tag. Wenn die Bahn 8 Menschen am Tag töten würde, hätten wir schon längst irgendwelche Maßnahmen. Und was ich auch unsäglich finde, 1000 Menschen am Tag werden verletzt und das ist ja nichts. Also wir alle haben, glaube ich, Bilder im Kopf, wenn wir das Wort schwer verletzt hören. Das sind auch Leben, die enden. Das sind Schwerbehinderungen, das sind pflegebedürftige Menschen. Und Dorobert hat mal in einer Studie herausgefunden, dass jeder Verkehrstod 113 Menschen traumatisiert. Das fängt bei den Ersthelfenden an, die diese Bilder ertragen müssen, geht hin zu KollegInnen, Freundinnen, Familie. Und jetzt hört sich das einfach mal ein bisschen FDP-mäßig an, aber das ist ja auch volkswirtschaftlicher Schaden, den wir da haben, weil ein Verkehrstod wird auf 1,8 Millionen Euro geschätzt. Also das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, interessant, dass die FDP da nicht hinguckt und eher freie Fahrt für freie Bürger macht. Also alle Autosubventionen weg. Daraus machen wir Mobilitätsbudget aus diesen Geldern. Und da würde ich gerne einen Vergleich bringen. Agora Verkehrswende hat eine Studie gemacht, dass es etwas mehr als 3 Milliarden Euro im Jahr bis 2028 kosten würde, um ein flächendeckendes On-Demand-Rufbussystem in ländlichen Räumen zu machen. Das Dienstwagenprivileg liegt jährlich bei 4 Milliarden Euro. Also das Geld ist da. Das wird mir ja immer wieder gesagt, das ist auch viel zu teuer, wo ich sage, warum hinterfragen wir nicht, wie teuer ein Auto ist? Und auch da gibt es Studien, dass zum Beispiel, wenn wir die realen Kosten auf die Menschen umwälzen würden, die Autos fahren würden, Opel Corsa, der kostet der Gemeinschaft im Jahr 5.000 Euro. Also letztlich würde Automobilität sofort zur Besserverdienermobilität werden. Und das sind alles Verschleierungen. Ich habe mich diese Woche sehr aufgeregt über den 10-Punkte-Plan vom VDA, vom Verband Deutscher Automobilbauer, die das Verbrenner aus nochmal wieder verschieben wollen. Die Hybridtechnologie, das ist ja das Schlechteste aus zwei Welten. Ein Auto, was einen fossilen Antrieb mit sich bringt. Und manchmal haben diese Batterien, die an Bord sind, die unglaublich viel wiegen, also auf mehr Kraftstoff verbrauchen. Teilweise haben die nur 16 Kilometer Reichweite. Gelten aber als Elektroautos, ja. Und es gibt Autohändler, mit denen habe ich gesprochen, die sagen, wenn das aus dem Leasing wiederkommt, ist das Ladekabel manchmal noch original verpackt. Und das sind Dinge, und um es jetzt mal auf eine Metaebene zu holen, ich würde die Schwachen fokussieren, weil Städte wie Helsinki und Oslo haben zum Beispiel Jahre ohne Verkehrstote geschafft. Wie haben sie es gemacht? Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen waren im Fokus. Dann hast du automatisch Temporeduzierung. In den Städten ist 30 km/h oder weniger. In Paris wurde flächendeckend Tempo 30 eingeführt, es sei denn, da fahren nur Autos. Weil in diesen gemischten Verkehren sind diejenigen, die ohne Fahrgastzelle unterwegs sind, immer die Gefährdeten. Und natürlich fahren Menschen nur dort Rad, wo es sichere Infrastruktur gibt, wo es baulich getrennte Wege gibt. Und das wären so die Maßnahmen, die ich machen würde. Leider haben wir aber gerade einen Backlash in Deutschland. In Berlin werden 30er-Zonen wieder zu 50er-Zonen gemacht. In der Kantstraße ist ein sehr frequentierter, sicherer Radweg, der wird abgebaut. In meinem Hamburg gibt es ein Parkplatzmoratorium. Also wenn Autoabstellfläche zu Lebensraum gemacht werden soll, muss man nachweisen, dass keiner diesen Autoplatz braucht. Haha. Also es wird alles gerade verzögert und deswegen glaube ich halt, was ich schon mal gesagt habe, an die Veränderung von unten. Also ich glaube, wir müssen frecher werden, wir müssen lauter werden, wir müssen aus dieser schweigenden, zustimmenden Masse raus und sagen, ich möchte aber, dass meine Kinder gut aufwachsen, ich möchte auch in der Stadt grün haben, ich möchte in der Stadt mich gut bewegen können und im ländlichen Raum unabhängiger sein.
Uli, wir wollen über das Thema sprechen, wie man Systeme verändert. Ohne Macht, Leadership neu gedacht. Du bist ja auch ein Vertreter immer gewesen, schon, dass man eben nicht unbedingt das Mandat braucht, sondern dass man eben auch eine Führung und eine Veränderung herbeiführen kann über eine Haltung und dass man eben einfach steht und seine Themen vertritt. Was würdest du sagen, wenn du jetzt eben nicht Verkehrsminister bist, wie man so ein System verändern kann ohne Mandat?
Also das ist ein schönes Doppelspiel. Mobilität braucht Mobilität, ja, um ganz einfach zu sagen, ich muss mit meiner Meinung Menschen mobilisieren. So, und das Schöne in unserer heutigen Welt ist, ich kann mit, ich sag mal, digitalen Medien verdammt viele Leute erreichen. Ja, das ist ein Privileg, was wir in unserer Zeit im Moment haben. Zum Guten, aber auch manchmal auch zum Bösen, ja, aber darüber halt meine Meinung zu teilen. Und ich bin ein großer Freund von, lieber mich zu entschuldigen, als um Erlaubnis zu fragen. Ja, und wenn ich hinter einer Meinung stehe und für was Gutes einstehe, dann würde ich das auch, egal welchen Dreck ich an den Kopf geschmissen bekomme, ja, weiter verfolgen. Ja, und ich finde sogar für mich, ich meine, Katja, das ist ein bisschen, klingt wahrscheinlich doof, aber ich finde, je mehr Dreck geworfen wird, umso besser ist es. Ja, weil dann weißt du, du bist in der Schmerzzone. Ja, und das nächste Ding ist natürlich, ich kann natürlich solche Dinge nur machen, indem ich es halt selber dann auch tue. Ja, also ich kann dann nicht sagen, okay, ich fahre jetzt mehr Fahrrad und mehr E-Scooter und verbanne das Auto und fahre dann selber Auto. Das funktioniert nicht. Ne? Also ich muss das mit vorleben, ja, und ich finde deinen Fokus, gerade auf die Schwächeren zu fokussieren, die halt meistens keine Stimme haben, die halt zu unterstützen und denen halt auch Gehör geben und halt auch Bandbreite zu geben. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig, halt auch so eine Veränderung durchzuführen, weil ich sag mal, wir wären immer noch mit Kerzen unterwegs, wenn nicht irgendeiner gesagt hat, ich will jetzt Elektrizität erfinden. und das ist ja nicht irgendwie, dass irgendein Staat gesagt hat, jetzt machen wir Elektrizität oder sonst irgendwas. Das liegt an einzelnen Personen und Menschen, die halt eine Haltung haben und etwas verändern wollen und halt dann mit allen Leidenschaften. Und deswegen finde ich halt, für mich ist halt immer auch so die gesamte Startup-Szene ein großes Fernglas, wie die Zukunft werden kann. Ja, und die halt logischerweise mit einzubinden und halt auch Dinge neu zu denken, dass denen eine Plattform zu geben, das halte ich für super relevant.
Darf ich aber gleich mal ein bisschen Wasser in den Wein?
Ja, klar, her damit.
Weil ich natürlich auf den Plattformen stumm geschaltet werde, ne? Also die Abhängigkeit von amerikanischen Plattformen oder auch chinesischen Plattformen ist echt ein Problem für meine Arbeit. Und das spiegeln mir auch viele, die so tätig sind wie ich, politische Inhalte, was auch immer sie darunter subsumieren. Trotz allem nutze ich diese Plattform, weil ich glaube, es muss halt stattfinden. Also ich bin ja bei LinkedIn eher eine Koryphäe im Sinne von, ich sage immer so, ich bin immer die Arschbombe in den Kommentaren macht. Weil, also ich mag das, und das ist natürlich, vielleicht ist es auch eine Gemeinsamkeit von Uli und mir. Ich mag halt, wenn wieder irgendwer schwärmt, das und das Startup ist jetzt genauso viel wert wie die Lufthansa-Aktie, keine Ahnung. Dann sage ich immer, oh ja, oh voll spannend, was machen die denn für Diversität? Oder was machen die denn für den Klimaschutz? Und dann ist schon, ne? Und das ist halt was, wo ich glaube, auch da gibt es Spuren. Dieses unendliche Wachstum gibt es nicht auf einem Planeten mit Grenzen. Und ich muss auch immer ein bisschen die Balance halten, aber bestimmte Greenwashing-Festivals und so, also da gehe ich auch gar nicht mehr hin, weil mich das Kraft kostet, zu merken, wohin die Gelder fließen, während ich manchmal echt Probleme habe, meine Arbeit zu monetarisieren. Und ich bin komplett bei dir. Wir haben, das wurde auch letztens thematisiert, und dann habe ich auch gleich ein Positivbeispiel. Also ich bin auf der unsäglichen TikTok-Plattform, aber ich kriege so viel seit letzten Freitag mit über diese angeblichen Riots in den USA, die super friedlich sind. Und ich habe mich gewundert, ich glaube, die ersten Meldungen der deutschen Medien waren am Sonntag. Und ich habe die Bilder gesehen, ich kriege auch gerade Gänsehaut, ich habe die Bilder gesehen und ich habe gesehen, wie kreativ der Protest war und wie viele Menschen da waren. Und ich glaube, und das hat jemand gerade so auch als Local Journalist in Social Media genannt, also vielleicht ändert sich auch wirklich diese Rollenverteilung. Und damit kommen wir zu dem Punkt, den ich ehrlich gesagt in Deutschland jetzt sehr häufig adressiere. Die rechten Kräfte sind unglaublich gut, eine Art Uhrwerk. Da gibt's Influencer, NGOs, Geldgeber, Parteien, die sich nie bekriegen auf der Bühne, also die nie gegeneinander irgendwie argumentieren würden, sondern sich eher die Staffelstäbe so überreichen. Bei uns ist das so mit so einem gewissen, naja, mit Aktivisti zusammenarbeiten als Politikerin, schwierig. Und das müssen wir, glaube ich, auch lernen, dass wir getrieben durch diese Plattform, das gibt's nicht mehr, diese Silos. Das ist, da gibt's so viele überschneidende Punkte. Und ich sage immer zu den Leuten links der Mitte in den Parteien, schickt doch Katja vor. Das ist die, die viel zu viel will, die diese Kinderbücher schreibt. Meine Güte, was für eine Utopie. Aber einen Punkt hat sie. Ne? Also ich bin die mit der Machete und dann kann man einen Fußfahrt machen und dann kann man vielleicht auch irgendwann mit dem Fahrrad da gemütlich fahren. Und das ist tatsächlich noch nicht gelernt. Und das meine ich mit digitalem Mindset. Genau da hinzugucken, wie können wir das denn zusammen nutzen, dass wir alle in die richtige Richtung gehen, vielleicht unterschiedliche Wege haben, aber eigentlich doch dasselbe wollen. Und da bin ich manchmal echt ein bisschen zermürbt, wie wir uns so zerhacken manchmal auch, ne?
Aber du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an, ne? Gerade was digitale Souveränität angeht, sind wir in der Tat ein bisschen hinten dran, ne? Wir sind sehr abhängig, ja. Also ich hätte gerne mal erlebt, wenn Herr Trump tatsächlich Zölle auf alle OTTs der US-Companies gelegt hätte, ja, und alle hier dann in der Aufschrei gekommen wäre, so nach dem Motto, wir können gar nicht mehr arbeiten, weil Amazon ist jetzt teuer, Microsoft ist teuer, wie sie alle heißen, und Google, ja, und dann kommen dann Erwachen. Und ich finde, das ist immer das Gute, wenn solche Krisen kommen, die schaffen dann tatsächlich ein Momentum, ne? Also raus aus so einer Bubble rauszukommen, ja. Und ich für mich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze diesen Algorithmus und manipuliere ihn so gut ich kann, ja. Also man muss halt nur wissen, ne, Katja, das ist halt das Entscheidende dabei, ne? Du musst halt wissen, worauf lässt sich ein, ja. Aber ich finde, trotzdem erreichst du halt über solche Medien natürlich viele Leute und auch Gleichgesinnte und kannst damit halt auch eine Bewegung auslösen. Und aber ich bin 100% bei dir. Digitale Souveränität heißt nicht, wir liegen alle Daten in Amerika oder in China. Ja, das ist definitiv.
Also ich fand ganz spannend, ich war auf der Republika. Und da haben wir ganz viel über das Fediverse gesprochen und dass es ja eigentlich die Plattform sein sollte, auf die wir dezentral bauen. Und die Republika war sponsored bei Google. Ne? Also das ist so, ja, ich kann das verstehen, ja, weil da kommen ja die Gelder her, aber dann haben die ihre komische AI-Companion, was auch immer das war. Und Waymo, um mal wieder auf autonomes Fahren zu kommen, ist Google. Und die sammeln Daten. Und das ist für mich hochkritisch. Auch da der Hype. Und ich sage, das muss immer Teil von ÖPNV sein. In Europa machen wir das bitte anders. Es ist eine Ergänzung zu einem System, was funktioniert. Und da habe ich es mit so vielen Tech-Bros zu tun, die das, also es hört sich ein bisschen arrogant an, aber ich stehe dazu, die es nicht verstehen. Die es nicht verstehen, wenn wir diesen Weg jetzt einschlagen, fährt irgendwann jede Pizza-Auto, weil Leute sagen, es ist so billig, die werden halt irgendwo in China gefertigt und so weiter. Und dann hast du am Ende mehr Verkehr, als du ihn heute hast. Und dann hast du vielleicht die geparkten Autos weg, aber fahr dann mal Fahrrad. Ja, und das sind so, da staune ich manchmal, aber es ist wahrscheinlich auch wieder etwas, was wir sehr ähnlich haben, dass wir manchmal denken, verstehen die überhaupt, also die Menschen, die in Verantwortung sind, verstehen die überhaupt, was sie da tun und dass sie das gestalten müssen und dass sie es vor allen Dingen systemisch denken. Autonomes Fahren an sich ist kein befriedigendes Ding. Du musst es in ein System speisen, wo du Lücken schließt, wo du neue Mobilität erschaffst, aber doch nicht in Hamburg-Eimsbüttel. Und das ist manchmal so, wo ich auch wirklich nicht weiß, und da hören sie auf mich als Frau ja auch eher weniger. Also da hast du wahrscheinlich, Uli, eine bessere Position, auch mit der Karriere, die du hinter dir hast. Und das ist ja was, wo wir beide uns dann wieder ergänzen können, ne? Dass wir uns über solche Dinge unterhalten. Weil ich glaube, da ist manchmal Entschleunigung einfach ein echter Gewinn.
Es ist total. Und Katja, es ist ähnlich wie exponentielles Denken. Ja, Menschen können nicht systemisch denken. Die denken immer in Domänen, in Einzellösungen, weil das sehr schön beherrschbar ist. Nur die Probleme, die wir heute in der Welt haben, sind halt nicht Einzelprobleme, sondern die hängen alle zusammen. So, und ich muss halt dieses Spinnennetz halt auch betrachten, wenn ich da was ändere, was heißt denn das für den Rest? Ja, und das halt ganzheitlich denken. Aber ja, da treffe ich auch nicht so viele.
Und was ich da noch ergänzen wollen würde, was ich total schön finde, ist, dass die Verbundenheit zwischen Menschen wieder entsteht. Also ich habe in Lützerath, das ist ja diese Kohlegrube, die weil RWE da unsägliche Verträge abgeschlossen hat. Also ich war da mehrfach vor Ort und ich habe jemanden kennengelernt aus Südamerika. Ich stand vor diesem Riesenloch. In diesem Riesenloch war der weltgrößte Bagger. Und der sah aus wie so ein Streichholz. Und du hast wirklich gemerkt, okay, jetzt gerät mein Gehirn an Grenzen. Ich kann das überhaupt nicht mehr erfassen. Es ist zu riesig. Und Pablo stand neben mir und meinte, ja, unsere RWE-Mine ist nochmal 16 Mal so groß. Und ich habe nur gedacht, Und der hat ein Volk der Jubga. Das sind nur 84 Personen, weil deren Lebensräume kaputt gehen durch diese ganzen Also wir externalisieren ja auch Ausbeutung und holen auch immer noch Ressourcen woanders her. Und deren Gemeinschaft leidet vor allen Dingen darunter, dass die Heilpflanzen nicht mehr dort wachsen können. Also da geht auch wertvolles Wissen verloren. Und seitdem ich Pablo kennengelernt habe, ich hatte eh immer einen Bezug zu den Menschen, auch im globalen Süden. Es war für mich immer auch eine Verantwortung. Aber das ist ja auch wieder systemisches Denken, dass ich mir jetzt nicht den größten E-SUV-Trümmer vor die Haustür stelle und das Ding steht genauso rum wie jedes andere Auto, sondern dass wir die neue Art von Auto doch bitte klein, elektrisch und am besten noch geteilt bauen, weil wir eine Verantwortung haben, die Welt zu einem besseren zu führen. Und dann bin ich relativ schnell aber auch bei Geschäftsmodellen. Warum baut die deutsche Autoindustrie nicht zwischen starren Linienbussystemen und privaten Autofahrzeuge? Also so On-Demand-Rufbus-Systeme brauchen ja barrierefreie, weiß ich nicht, 6 bis 12 Sitzer. Und wenn sich da ein Softwareunternehmen, was den Pooling-Algorithmus schreibt, ein Fahrzeughersteller und die Kommune zusammentun mit dem Wissen, wo brauchen wir denn diese Fahrzeuge? Und das dann noch weltweit gedacht, indem wir vielleicht den Kontinent Afrika über private fossile Automobilität heben. Da wäre ich doch zu Wissing damals gegangen, hätte gesagt, du weißt was, ich brauche 4 Milliarden, dann baue ich dir so ein Ding und du hättest sie bekommen. Aber stattdessen verlangen sie Geld für ein totes Pferd, was sie immer noch reiten wollen. Und das ist mir im Herzen, tut mir das weh, weil ich die Menschen am Band kenne. Damit unterhalten sich, glaube ich, auch Verkehrsminister und Autobosse gar nicht so sehr. Die sagen, Katja, ich arbeite hier bei Volkswagen, ich bin 35 Jahre alt, ich habe jetzt ein Haus gebaut für meine Familie und wenn ich morgen Nudeln baue, ist mir doch scheißegal. Hat vielleicht sogar mehr Sinn als Autos bauen. Ich will einfach nur weiterhin das gute Gehalt und einen sicheren Job. Und das haben wir nicht geschafft, diesen Shift hinzubekommen und ich mache mir große Sorge, weil wir, wie schon thematisiert, so abhängig sind von dieser Industrie, weil das Menschen sind, die nun mal gute Gehälter bekommen und deswegen Wirtschaftskraft in unserem Land bedeuten. Und der erste Autogipfel bei Angela Merkel war, glaube ich, vor 11 Jahren. Und da wurden uns für 2023 1 Million Elektro-Pkw versprochen. Und dann hat sich die Branche wieder hingelegt. Und das finde ich schade, weil das ist aktuell einfach ein reines Managementversagen.
Katja, du bist die Reise jetzt einige Jahre gegangen, Veränderungen im Bereich der Mobilitätswende zu aktivieren ohne Mandat. Wenn du jetzt jemanden ganz jungen oder junge Frau sehen würdest, die auch starten möchte, die eine Attitude hat und auch ohne Mandat aktiv werden möchte, um in ihrem Themenbereich was Gutes zu verändern. Wenn du so zurückblickst auf deine Zeit, die du schon verbracht hast, was würdest du dir raten? Was ist so das Key-Learning aus der Zeit, was du da mitgeben würdest?
Sehr viel mehr aufs Bauchgefühl hören. Also wenn du ein Störgefühl hast mit dem Job, den du so machst, und wenn der einzige Grund ist das Geld, dann solltest du dem mal nachspüren. Andererseits mag ich auch nicht diese ganzen Frauennetzwerke, die sagen, jede Frau soll sichtbar werden, geht alle auf die Bühne, muss nicht. Es können ganz gerne Menschen auch einfach arbeiten. Also das ist manchmal so ein Druck, der da erzeugt wird, wo ich so sage, wir müssen den Männern auch nicht alles nachmachen, sondern es braucht auch einfach immer Menschen, keine Ahnung, die in die Forschung gehen, die einfach gerne Projekte voranbringen, die gar nicht auf die Bühne wollen, sondern lieber lokal in der Fläche was bewegen. Und da würde ich immer hinschauen, weil ich kann sagen, ich verdiene kaum Geld mit dem, was ich mache, aber ich habe so eine innere Ruhe, dass es richtig ist, was ich mache. Und das macht manchmal, und ich kann mir fast vorstellen, dass Uli da ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Wenn man sich so sicher ist in dem, was man tut, kriegt man noch mehr Hate. Weil das die Leute total irritiert, dass man so unbeirrbar ist, dass man sagt, ja, schrei mich halt an, ich mach's weiter. Ich weiß, dass es gut ist, was ich mache, es ist wichtig. Und dann denke ich auch immer an die Suffragetten. Da haben ja auch nicht alle zu Lebzeiten erlebt, dass es das Frauenwahlrecht gab, was eingeführt wurde. Aber die haben in dem Moment dafür gekämpft und die waren davon überzeugt. Und das war auch eine relativ radikale Gruppe. Die haben, glaube ich, sogar Briefbomben gemacht. Das wäre jetzt nicht mein Weg, und haben Gemälde zerschnitten. Aber ich glaube, es gibt für alle von uns eine Rolle in dieser Veränderung, in dieser Transformation. Und wenn du eine Person bist, die lieber im Team arbeitet, dann mach das. Wenn du eine Person bist, die, keine Ahnung, Teams leiten möchte, weil man lieber strategisch arbeiten will, auch das. Aber lass dich nicht durch komische Erwartungen der Außenwelt in irgendwas drängen, sondern geh dem nach. Und was ich ganz, ganz, ganz doll lieb habe, ist das Wort Lebenslauf. Es gibt keinen Lebenskanal. Also da können die noch so viele Headhunter sagen, ah ja, ganz klar, Karriere und hier und keine. Lebenslauf heißt, du folgst wie so ein natürlicher Flusslauf, du meanderst auch mal. Also dass ich bei Vielmann war, ist ja auch ein Running Gag für viele. Es war so meine letzte Hoffnung, doch vielleicht eine Konzernpflanze zu sein, war ich dann aber doch nicht. Also ich glaube, viele sagen, warum hast du es nicht eher gemacht, Katja? Ja, im Nachhinein, ne? Aber ich brauchte diesen Umweg. Ich brauchte diesen Umweg, um den Sprung wagen zu können, weil ich hatte ein paar Ängste, die sich auch ein bisschen verwirklicht haben, weil ich ein paar chronische Erkrankungen habe. Habe ich gedacht, boah, bin ich dann abgesichert? Das ist ganz schön teuer mit Krankenversicherung. Also ganz pragmatische Fragen. Aber im Nachhinein, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aufzuhören. Ich habe noch nie gedacht, ich gehe jetzt zurück in diese sicheren Strukturen, die ja auch nur in Anführungszeichen sicher sind. Und da würde ich jeder Person einfach wünschen, und ich glaube fast, dass es Männern teilweise noch schwerer fällt, weil Frauen, glaube ich, schon gewohnter sind, dass sie sich andere Fragen stellen. Weil ich wurde in der Situation, wo ich sechsstellig verdient habe, Abteilungsleiterin war, von allen erfolgreich gelesen. Auch von meinen Eltern. Und das loszulassen ist ein Schritt. Und zu sagen, ich finde den Wert in mir drin, ist ein Schritt. Und das musst du auch erstmal finden. Also ich habe immer gesagt, mir doch egal, was die anderen sagen, aber ich glaube, seit 3 Jahren ist es erst real. Weil ich habe sehr viel darauf gegeben, was andere sagen. Ich war sehr viel auch im Außen, was die Bestätigung angeht. Und das ist jetzt vorbei. Und da wünsche ich einfach allen, dass sie einen Ort finden, wo sich nicht, und das habe ich in Konzernen tatsächlich erlebt, wo Leute zur Arbeit kommen um 6 Uhr morgens, weil sie dann noch mehr vom Tag haben. Was ist das für eine Aussage? Weil du verbringst 8 Stunden in einer Umgebung, die du anscheinend hast. Und das ist sehr viel Lebenszeit. Und diese Lebenszeit wird uns nur einmal gegeben. Und da würde ich allen wünschen, da was zu finden, was wirklich, wie man so schön neudeutsch sagt, Purpose gibt.
Das ist das Entscheidende, Katja, also den zu finden. Und hätte mir das mal jemand früher gesagt, hätte ihn wahrscheinlich auch schon früher gefunden. Aber es braucht, wie du sagst, auch ein bisschen Erfahrung. Ne? Also du kannst nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, was ist eigentlich dein Purpose. Es braucht ein bisschen Erfahrung. Es braucht auch manchmal ein bisschen gegen die Wand laufen und halt auch weinend in der Ecke zu sitzen und zu sagen, ist das eigentlich gut, was du hier gerade tust? Ja, um dann zu reifen. Ja, also ich habe meinen Purpose irgendwie auch erst nach einer Zeit gefunden, um ganz ehrlich zu sein. Und am Anfang, genau wie du es beschrieben hast, am Anfang unterliegst du ja Zwängen. Ne? Wir waren jung, wir hatten eine Familie, irgendeiner musste Geld reinbringen. Ja? Und dann denkst du nicht so viel über den Purpose nach, sondern denkst erst mal darüber nach, wie kriegst du das realisiert. Ja? Und aber in einer Zeit kommt irgendwann der Punkt, wie du es sagst, ne? Alle anderen halten dich für erfolgreich und du denkst halt, ich fühle mich aber gar nicht so erfolgreich. Ja? Und ist das eigentlich alles? Gibt es einen Abgleich zwischen dem Purpose und dem, was du da gerade tust? Und dann kommst du irgendwann zu der Erkenntnis, nee, der ist nicht da. Und damit kommt die erste Frage, okay, was machst du denn jetzt, damit du das anders machst? Aber ich glaube, diesen Purpose zu finden, das ist so das Erste, was ich jedem empfehlen würde.
Ja, und es kann ja auch tatsächlich, das sage ich den Leuten auch immer, ne, die mich fragen, was kann ich denn tun? Und die haben vielleicht gerade genau, was du schilderst, eine Familie gegründet, dann sage ich, wenn du Geld hast, spende. Also das ist ja manchmal, die Leute wollen dann gleich immer so einen riesen Hüpfer machen, wo ich sie denke, das ist doch gar nicht notwendig. Wenn du Geld über hast, spende, wenn du gut Grafiken machen kannst dann und das leicht von der Hand geht, dann mach das halt für eine NGO. Wenn du es dir leisten kannst, gehst du vielleicht auf eine 4-Tage-Woche und spendest einen Tag die Woche in einem Ehrenamt. Also es gibt so viele Spielarten ja auch, wo sich keiner verbiegen muss, aber was ich wirklich nicht mehr akzeptiere, ist nichts zu tun. Also das ist immer so interessant, finde ich, wie so an Menschen wie mir rumgekrittelt wird, während da ganz viele auf der Couch sitzen und eben nichts tun. Und während ganz viele, wer das Buch Bullshit-Jobs gelesen hat, hat da ja auch einen gewissen Einblick. Und da glaube ich, dass die Leute unterschätzen, wie hoch die Befriedigung auch ist. Also das nicht in Euro oder so passiert, sondern dass du einfach das Gefühl hast, ich kann mir am Ende des Lebens diese Frage stellen und ich war nicht Teil des Problems, sondern eher Teil der Lösung, selbst wenn ich vielleicht nicht so viel erreicht habe. Aber das ist so viel befriedigender. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, Uli, was du gesagt hast. Das ist manchmal, wer findet Nemo kennen? Da gibt's ja diesen Fisch, der immer woanders hin will als der Schwarm und sagt, aber da hinten ist doch auch schön. Und so war ich im Konzern. Und ich habe mal gedacht, wieso, aber du schwimmst halt mit, weil dann hast du weniger Ärger. Also du machst, ich hatte 2 Kleiderschränke. Ich habe als Frau in der Männerdomäne, komm da mal mit dem Rock zur Arbeit. Alle sagen dir, oh, das ist ein Rock an. Ich sehe, ja, du eine Hose. Also das ist halt nichts, was böse gemeint ist, aber du bist fremd. Du bist anders, so. Und ich glaube, da haben, um das nochmal zu zitieren, da hat die Generation Scooter so viele Möglichkeiten und die gucken auf ganz andere Dinge. Die wollen keinen Dienstwagen, ne? Die wollen andere Dinge. Und die Fachkräfte, um die wir uns doch alle streiten, die ziehen auch nicht dahin, wo man am besten parken kann. Und jemand hat letztens auf dem Panel gesagt, dass er einen hochqualifizierten Programmierer verloren hat, weil, und das klingt jetzt erstmal total lächerlich, weil der Bioabfall in einer Plastiktüte gesammelt wurde und dann weggeschmissen wurde. Und er ist zum Chef gegangen, hat gesagt, ich finde das nicht in Ordnung. Entweder meint das ernst mit dem Recycling oder nicht. Und der Chef hat gesagt, nee. Und dann ist er gegangen. Zu einer Firma, die es ernster meinte. Und er meinte, und der ganze Saal lachte. Und ich so, ja, ich habe auch gelacht. Aber ganz ehrlich, wenn ihr eure Fachkräfte verliert, weil ihr halt Sachen versprecht, die ihr nicht haltet, dann guckt ihr euch irgendwann um, die können sich das aussuchen, meinte er. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir unterschätzen, dass gerade diese sehr umkämpfte Fachkräftegruppe so eine Auswahl hat. Und da möchte ich ein positives Beispiel nennen, was ich in meinem 2. Buch auch hatte. Ich habe versucht, jedes Kapitel mit einer Geschichte, die nicht unbedingt direkt mit Mobilität zu tun hatte, zu beginnen. VD. Outdoor-Hersteller von Kleidung. Da hat die Tochter, die Antje, von ihrem Vater, der sehr klassischer Unternehmer war, die Firma übernommen und hat gesagt, ich will die nachhaltigste Outdoor-Marke werden. Und alle so, nee, ist klar, Lieferketten nach China, Fast Fashion. Und die machen mittlerweile keine HR-Anzeigen mehr. Bei denen wird sich beworben, obwohl die am Arsch der Heide sind. Also die sitzen jetzt nicht an einem super attraktiven Standort. Die hat alle Parkplätze abgeschafft, außer denen für Papas Porsche. Die hat aus diesen Parkplätzen so eine Kletterwand, dass man auch wirklich mal selber als MitarbeiterInnen da mal so Sachen ausprobieren kann. Die hat Jobrad eingeführt, also Dienstradleasing. Die hat sich mit anderen, die in der Region Unternehmen haben, sich unterhalten, woher kommen eure Leute, hat eine neue Buslinie etablieren lassen, dass Menschen ohne Führerschein bei denen arbeiten können. Und das ist für mich digitales Mindset wieder, zu gucken, wie kann ich denn selbst so attraktiv werden, dass ich Zielgruppen erreiche, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Wenn du auf die VD-Seite gehst, hast du mittlerweile Reparaturservices und Secondhand als erstes. Also es wird angeboten, weil die ja auch durchaus hochpreisig sind, dass man sich die Rucksäcke reparieren lassen kann. Und das ist für mich die Zukunft, solche UnternehmerInnen, die halt ihre Verantwortung übernehmen, auch für Lieferketten, auch für Zusammenhänge, die in ihrem Unternehmen sind. Und das fand ich sehr inspirierend.
Ich danke euch beiden für das spannende Gespräch. Und an der Stelle versuchen wir immer, ein wenig zusammenzufassen und ja, das, was wir aus dem Gespräch mitnehmen, zu erforschen. Und der Uli macht immer sehr schön den Anfang.
Vielen Dank, lieber Markus. Ich habe ziemlich viel mitgeschrieben, aber ich mache immer so drei Dinge, die ich so mitnehme. Das habe ich aus meiner Konzernwelt gelernt. Ich nehme immer drei Dinge aus einem Gespräch mit. Das erste Ding, was ich mitgenommen habe, ist, wir haben unsere dritten Orte verloren. Also die Orte der Begegnung gerade in den ländlichen Bereichen. Und das braucht ein neues Denken. Also wie schaffen wir diese dritten Orte? Der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, die Spuren in unserem Kopf, die halt eher dazu führen, dass wir A, nicht direkt ein digitales Mindset haben und B, halt nicht systemisch denken. Und ich glaube, das ist ein Ding, das müssen wir uns alle ein bisschen an die Nase halten, zu sagen, denke ich denn gerade systemisch oder bin ich gerade genau in dem Hype unterwegs und denke genau wie alle anderen auch. Ja, so und ja, da gibt's halt Geisterfahrer, aber manchmal muss man halt auch selber der Geisterfahrer sein und denen entgegenkommen. Ja, so. Und das andere, Katja, was ich mitgenommen habe, ja, ich habe 3,5 mitgenommen, um ganz ehrlich zu sein, die Welt braucht mehr Utopien, um anders zu denken. Also wir müssen wieder schaffen, unsere kindliche Neugier zu wecken und halt auch Dinge anders zu denken und auch dieses Gänsehaut-Moment schaffen, zu sagen, guck mal, oh, das ist ja eine Fantasie. Ja, aber mit dieser Fantasie entstehen Dinge. Ne? Und das war Nummer 3. Und Nummer 4 ist Entschleunigung. Nämlich zu sagen, wir brauchen wieder die Momente des Innehaltens, nicht und des bewussten systemischen Denken, damit wir halt tatsächlich für die Mobilität ein System schaffen, das nicht nur in dem Ort, nicht nur national, sondern global funktioniert. Das sind die Punkte, die ich mitgenommen habe aus dem Gespräch. Ich habe noch viel mehr mitgenommen, aber das sind immer die Hauptpunkte.
Katja, was ist dir noch wichtig?
Ja, mir ist wichtig, ich finde das insofern ein super spannendes Gespräch mit Uli, weil ich ja mal meinte, ein MBA Marketing nebenberuflich zu machen und war da so auf so einem Elite-Ding in Münster. Das hat mir mein Arbeitgeber gesponsert, was halt einen 5-stelligen Betrag kostet. Und ich war so entsetzt, in die Zukunft des Managements zu gucken. Das waren super glatte Mid-20er, End-20er, die mussten dieses Studium machen, um die nächste Karriereleiter zu machen. Und da ist das vielleicht auch die Seniorität von einem Uli, der da auch einfach lässiger ist. Also das waren ganz schlimm getriebene Menschen, die so stanzen. Also die auch gar nicht gewagt haben, ihre Persönlichkeit zu zeigen, hatte ich so das Gefühl. Und da haben wir ein Modul gehabt, was darum ging, wie schnell und wie weit vorne Softwarekonzerne waren, indem sie die Organigramme abgeschafft haben. Also die arbeiten ja eher in so Kreis, also immer wieder neu sich formierenden Zusammenhängen. Und dann habe ich in manchen Keynotes, die ich halte, auf 2 Seiten PowerPoint das Organigramm des Verkehrsministeriums. Da gibt's ein Bein für Seeschifffahrt, da gibt's ein Bein für und natürlich überhaupt keine Anregung, denkt das doch mal quer, denkt doch mal zusammen die Dinge, die ihr verändern wollt. Und das war was mir in unserem Gespräch nochmal so in den Kopf gehüpft ist, dass das teilweise ja auch wirklich strukturell gar nicht gewollt ist, dass Leute zusammen Dinge machen. Und ich habe in dem Konzern, in dem ich war, so eine Art junge Führungskräfte. Es war aber auch jemand, der hat in der Leitstelle gearbeitet. Das war jemand, der hat den Hausmeister-Service gearbeitet. Also völlig unterschiedliche Bereiche von diesem Konzern. Es war so bereichernd. Und ich habe so gern auch in der Leitstelle abgehangen, weil die haben Tacheles geredet. Haben mir aber gleichzeitig immer gesagt, ja, du bist die Einzige aus der Plüschetage, die mal hier runterkommt. Da musst du manchmal sexistische Witze ertragen. Aber dann haben sie mir, also ich habe mich gefühlt wie an so einem C64, also haben mir so einen Arbeitsplatz auch eingerichtet mit so einem Bürostuhl, der ergonomisch bestimmt auch nicht ganz top war. Aber es war deren Wertschätzung für meine Wertschätzung. Und das fand ich so toll. Und das ist für mich auch digitales Mindset. Geh mal dahin, wo es weh tut. Und hör dir mal an, dass dir auch Leute sagen, sag mal, seid ihr noch ganz dicht, was ihr da oben macht? Ich soll Busfahrer hier den Fahrplan einhalten und ihr mit euren Marketingaktionen. Also das waren so ein paar Dinge, die mir in den Kopf gekommen sind, weil das sind, glaube ich, auch Dinge, die wir manchmal unterschätzen, wie viel Kraft auch in den eigenen Konzernen liegt, die wir nicht heben.
Katja, vielen Dank für deine Zeit, dafür, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast und dass du bei uns zu Gast warst. Dankeschön.
Dankeschön euch.
Das war der Digital Pacemaker Podcast mit Katja Diehl. Folgt uns jetzt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und verpasst keine unserer Folgen. Viel Spaß und bis bald, euer Uli und Markus.
Rock'n'Roll.